Es soll weiter darum gehen, dass wir Gott fragen möchten, wie wir stark im Glauben werden können, wachsen können im Glauben. Wir hatten ja das letzte Mal schon mal seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dass es eben ist, dass wir stark sind, indem wir wirklich unser tägliches Brot, unsere geistliche Nahrung täglich wirklich essen und Jesus auch dabei begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum es Menschen gibt, auch hier in der Gemeinde, wo du sagst, die haben stärkeren Glauben als ich. Die machen das irgendwie anders als ich, die stehen anders. Die wehen nicht so wie ein kleines Fähnchen im Winde, wenn da mal der Sturm tobt. Sie mögen vielleicht still sein, aber man merkt, sie haben irgendwie eine andere Stärke. Oft denken wir, es ist wohl einfach die Gunst Gottes, die auf ihnen liegt. Vielleicht die Berufung, dass sie so stark ausgestattet sein müssen. Vielleicht ist derjenige schon viel länger dabei als du. Aber ich sage dir, du hast es selbst in der Hand, wie stark du wirst im Glauben. Unser Leben besteht aus Entscheidungen. Die Welt sagt immer, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Jede Entscheidung bringt immer ein Ergebnis. Heute, die hier sitzen, ihr habt euch entschieden, zur Kirche zu gehen. Wir haben uns alle entschieden, dass wir uns anziehen und wir haben uns auch entschieden dazu, was wir anziehen. Wir haben uns entschieden, aufzustehen. Und auch das hat ja ein Resultat. Man sitzt hier angezogen in der Gemeinde. Ganz simpel. Jede Entscheidung bringt eine Frucht, bringt ein Ergebnis. Wir alle haben schon tausende von Entscheidungen getroffen und allermeistens hatten wir da wirklich auch eine eigene Wahl. Manche müssen mit uns heute noch mit Entscheidungen leben, die sie vielleicht mal getroffen haben in der Vergangenheit, wo man auch manches nicht mehr rückgängig machen kann. Wenn wir an Entscheidungen denken, gibt es kleine Entscheidungen, es gibt größere Entscheidungen. Wir dürfen nicht denken, dass nur große Entscheidungen große Auswirkungen haben. Was ganz schlimm ist, finde ich, dass auch kleine, sehr beiläufig getroffene Entscheidungen sehr große Auswirkungen haben können. Eine kleine Entscheidung zum Beispiel, wenn du dich entscheidest zu tratschen, kann eine enorme Auswirkung haben. Unsere Entscheidungen haben nicht immer nur eine Auswirkung auf unser Leben, sondern auch um die Menschen um mich herum. Bis hin, dass manche Entscheidungen von Menschen ein ganzes Weltgeschehen beeinflusst haben. Die Bibel nennt das schlicht und ergreifend das Prinzip von Saat und Ernte. Und dieses Gesetz ist nicht aufgehoben, nur weil wir jetzt Christen sind, dass du Christ geworden bist, dass du als Christ lebst. Wir schlagen auf Galater 6, Vers 7. Wer eine Bibel dabei hat, ist es immer gut, auch nochmal zu lesen. Immer nochmal gut, es auch schriftlich zu sehen. Dort schreibt Paulus an diese Gemeinde in Galatien: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir wissen ja, dass wir Gottes Kinder sind und wenn wir es denn auch sind, dass wir den Heiligen Geist haben und dass in der Bibel steht, dass der, den der Heilige Geist leitet, der ist Gottes Kind. Das Problem ist immer nur, dass wir noch eine Entscheidung haben, ob er uns leiten soll oder nicht. Wir können uns ganz anders entscheiden. Und wenn wir diesen Vers, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten, weiterlesen in Vers 8 dann. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Wir können uns eigentlich also entscheiden, ob wir im Geist Entscheidungen tragen oder mit unserem Fleisch, mit unserem eigenen Ich. Ich erkläre das gleich nochmal näher. Wir können im Sprüche 22,8 lesen, wer Unrecht sät, der erntet Unglück. Gott hat also ein eigenes Prinzip von Saat und Ernte. Und wenn Gott sagt, wenn du Unrecht säst, dann erntest du Unglück, dann wird diese Ernte aufgehen. Paulus schreibt mal an die Thessalonicher, dass der Körper, der Geist und die Seele bewahrt werden sollen. Das heißt, dass wir Christen, wir Menschen überhaupt eine geistliche Dimension haben, wo wir uns von der ganzen Schöpfung, von der anderen Schöpfung wirklich unterscheiden. Und Paulus schreibt nicht nur an die Galater, sondern auch an die Römer, aber wir schlagen mal hier einfach eine Seite um, Galater 5 dann, in Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Vorher haben wir gelesen, dass Saat und Ernte aufgehen, ob du auf Fleisch säst, auf das alte Leben, auf deinen eigenen Egoismus, meint die Bibel damit. Dann hast du eine andere Ernte, als wenn du im Geist lebst, Entscheidungen triffst, werden diese Entscheidungen immer eine andere Ernte haben, als wenn du bestimmst, was du entscheiden sollst. Und hier, wenn wir im Geist leben, so sollen wir auch im Geist wandeln. Das ist ja nochmal eine andere Sache, im Geist leben. Das Kapitel ist hier auch überschrieben, Luther hat es hier unterschrieben, das Leben im Geist. Du kannst im Geist leben, aber was bedeutet nun dieses Wandeln? Dass dieses Wandeln, dass es gehen soll, dass wir wandeln sollen, marschieren sollen im Geist. Aber als ich guckte, woher das Wort Wandeln kommt, da habe ich etwas gelesen, wo ich dachte, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Auch Wandeln kommt von Umwandeln. Und es bedeutet unter anderem auch nicht nur diesen Weg gehen, sondern es bedeutet auch verändern, grundlegend verändern, eine ganz andere Form bekommen. Dies bezieht sich nicht aufs Äußere, sondern auf unser Verhalten. Man könnte jetzt diesen Vers nochmal lesen, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch uns verwandeln im Geist. Das Gegenteil von Wandeln bedeutet, ich beharre, ich bleibe stehen, ich bleibe auf meiner Meinung stehen, ich diskutiere und ich belasse es dabei. Was ich heute angehen möchte, ist, dass wir ein falsches Denken in uns haben, dass Gott dich automatisch verändert. Dass du durch ein Gebet automatisch verändert wirst, das wirst du nicht. Und dass die Menschen, wo du merkst, die haben eine tiefere Gelassenheit, einen anderen Glauben oder die haben eine andere Anziehungskraft. Oder wenn sie etwas sagen, hat das eine andere Wirkung in Gemeinde, im Leben. Dass diese Menschen nicht einfach nur aus der Gunst Gottes so diese Ausstrahlung haben, sondern dass es nicht Gott ist, der einen verändert, sondern es sind unsere Entscheidungen. Wobei wir dann Gott die Möglichkeit geben, uns auch zu verändern. Unsere Entscheidungen haben also eine Saat. Unsere Entscheidung ist die Saat Und welche Ernte daraus kommt, ist, wie du entscheidest, so wie Gott es uns nahelegt oder wie wir denken, es ist das Beste. Gott verändert uns nicht automatisch, genauso wie Gott uns nicht automatisch demütig macht, wenn wir darum bitten. Da tragen wir zu bei. Wir haben immer noch die freie Wahl, eine freie Entscheidung, auf alles in der Welt so zu reagieren, wie wir wollen. Denn Reaktionen sind ja auch Entscheidungen. Aber unsere Entscheidungen machen den Unterschied auf unser Wachstum im Glauben. Unsere Entscheidungen machen den Unterschied der Stärke im Glauben, des Segens und der Vollmacht. Gott rettet uns und vergibt uns durch seine Liebe, aber für das Wachsen sind wir mitverantwortlich. Und glaubt mir, Gott schenkt jedem Möglichkeit, wachsen zu können. Da ist Gott bei jedem gleich. Die Gefahr sind wir in uns selbst, dass wir es nicht erkennen oder wieder so entscheiden, so reagieren, wie wir es für richtig halten. Ich habe 4 Punkte. Man könnte das jetzt ja Entscheidungen in verschiedenen Möglichkeiten, gäbe es 10, 12 Punkte. Ich habe jetzt 4 Punkte mal rausgesucht für mich, was mir jetzt mal wichtig war im Leben, wo wir Christen, wo wir Menschen Entscheidungen treffen müssen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen getroffen haben. 4 Kategorien. Die erste, das schneide ich nur kurz an. Und die zweite auch nur, weil mir die dritte am wichtigsten ist. Und die allerwichtigste für unser Leben ist allerdings die 4. Also ein bisschen so von hinten aufgerollt. Der erste Punkt ist, Entscheidungen müssen getroffen werden, wenn Lebensumstände sich verändern. Bei Veränderung in den Lebensumständen. Wir müssen Entscheidungen treffen, welchen Weg wir gehen. Zumal, wenn ein neuer Weg eingeschlagen werden muss. Das kann jetzt mal sein, ein paar Beispiele. Bei Berufsänderungen muss ich Entscheidungen treffen. Bei Schulwechsel der Kinder, wenn ich umziehe. Oder bei der Partnerwahl in der Ehe. Und wenn ich dort falsche Entscheidungen treffe, kann das verheerende Folgen haben. Aber da sagt Jakobus, wen an Weisheit mangelt, der bitte Gott und der gibt gerne eine weise Antwort. Das setzt natürlich voraus, dass du bei diesen Entscheidungen, wenn sich Lebensumstände verändern oder wenn du Dinge entscheiden möchtest, zum Beispiel ob ein Haus kaufen oder ja oder ob das der richtige Partner für dich ist oder ob du vielleicht den Einsatz machen sollst oder verschiedene Dinge, da kann jeder einsetzen, was er möchte oder eben bei den Kindern auch, zu welcher Schule sie gehen sollen. Das setzt als erstes voraus, dass du bei der Entscheidungstreffung Gott suchst. Ist ja ganz simpel, dass du Gott fragst, dass du um Weisheit bittest. Und dann sagt Jakobus, der gibt ja dann gerne. Er gibt uns dann das, was wir dann entscheiden sollen auch. Die Entscheidung bleibt ja bei uns. Also, bei neuer Wegführung, ich möchte das mit der neuen Wegführung ja nur anschneiden, immer erst den Herrn suchen, im Wort Gottes für Antworten suchen, treffe nie Entscheidungen im Stress, im Druck, in Ärger, in schlechter Laune. Schlaf drüber. Gott hat nie ein Zeitproblem bei seinen Kindern. Du verpasst ganz bestimmt nichts, wenn du denkst jetzt, morgen, ich weiß, wie wir unser allererstes Haus kauften, da habe ich nicht die Nacht nicht drüber schlafen können. Ich dachte, das wäre weg. Da haben wir den Gott überhaupt nicht einbezogen. Aber ihr kennt das, man denkt ja auch, das Schnäppchen ist weg. Ja, also nie im Druck oder im Ärger und der schlechter Laune solche Entscheidungen treffen. Der Herr hat es nicht eilig, schlaf drüber, wenn es nötig ist, mehrere Nächte. Sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Bedeutet ja auch, mit Reden treffe ich ja auch eine Entscheidung über. Überstürzt keine Entscheidung. Und wenn du von Gott keine Weisheit bekommst, so heißt es warten. Treffe solche Entscheidungen nicht ohne geistlichen Beistand. Und da möchte ich an Ehepaare sprechen. Ihr seid oft als Geschenk wirklich, dass ihr euch gegenseitig da befruchten könnt. Aber Ehepaare sind sich sehr schnell einig. Oder einer kann den anderen sehr schnell überreden. Von dem sind wir auch nicht frei. Deshalb da nochmal bei solchen Wechseln, treffe nicht die Entscheidung ohne geistlichen zusätzlichen Beistand. Ich würde sagen, immer von jemand aus der Gemeinde, dein Hauskreisleiter, dein Pastor, wer auch immer. Wenn du dann diese Entscheidungen triffst, so triff sie im Glauben und im Vertrauen auf Jesus. Das ist auch wichtig. Wir Christen haben oft Probleme. Wir haben Entscheidungen, müssen sie treffen und danach haben wir sie getroffen und schlafen dann. Vorher schlafen wir nicht, weil wir eine Entscheidung treffen müssen. Hinterher schlafen wir nicht, weil wir denken, ist es denn wohl auch richtig? Ja, da musst du dich entscheiden zu glauben. Ja, es sind die Entscheidungen. Punkt 2, Entscheidungen treffen in Not, in Krankheit und in Verfolgung, habe ich da mal reingetan, das haben wir jetzt ja weniger. Aber es ist der Punkt, Entscheidungen treffen in Umständen, die wir in dem Moment nicht ändern können. Wo wir ohnmächtig sind. Und ohnmächtig ist ja das Wort, du hast keine Macht. Ohnmächtig, machtlos, ohne Macht. Du kannst eine Krankheit nicht verändern. Du kannst bestimmte Nöte nicht verändern. Wenn du verfolgt wirst, kannst du das nicht ändern. Ganz schnell schleichen sich in diesen Situationen in unserem Leben Sorge, Angst oder häufig sogar Schuldgefühle ein. Was habe ich falsch gemacht? Wir kommen unter Verdammnis. Oder wir klagen an, wie ungerecht. Ich habe doch alles für den Herrn gut getan. Warum bin ich jetzt krank oder warum habe ich diese Not? Aber Sorge, Angst und Not, auch da kommen wir wieder dahin, bringen sehr schnell eine gereizte Stimmung. Sie bringen schlechte Laune oder ein schweres Gemüt, das nennt man heute Depressionen. Die Psychologen raten dir ständig, und da möchte ich nochmal, ich hatte neulich mit einer jungen Mutti ein Gespräch, die auch unter Druck kam mit bestimmten Sachen mit ihrem Kind. Und ich dann nochmal, also da ging es darum, und wenn ich dann manchmal nur Zeit habe, Nudeln zu kochen, und wo ich ihr nochmal ganz klar sagte, die Welt hat den Gott der Ernährung. Den haben wir Christen nicht. Wir sollen uns gesund ernähren, da will ich nichts gegen sagen. Aber wir legen manchmal mehr Wert auf unseren Körper, anstatt auf unser geistliches Wohl oder auch bei den Kindern. Der Jim Cimbala schreibt in einem Buch über diesen Gott des Körpers, auch wenn ich jeden Tag Getreidekleime, Leinsamen, Fischöl zu mir nehme, Vitamintabletten schlucke, Sport treibe und riesige Mengen Obst und Gemüse esse, kann ich doch eine schwache geistliche Gesundheit haben. Wie es Naturgesetze gibt, die unser körperliches Wohlbefinden stärken, so gibt es auch bestimmte Voraussetzungen für unsere geistliche Gesundheit. Widerspricht nicht gesunder Ernährung und dass wir darauf achten sollen, Leute. Aber was ist Priorität? Unsere geistliche Gesundheit. In Not und Krankheit oder Verfolgung werden wir schnell schwach und haben keine Freude mehr. Und dennoch sagt die Bibel, Freude ist die Stärke. Und es geht ja darum, wie bleiben wir oder werden wir stark in unserem Glauben und in der Macht seiner Stärke. In diesen Nöten, die uns sicher im Leben viele schon mal ereilt haben oder auch in Zukunft, auch mit dem Alter, sicher noch mal ereilen werden, ist es wichtig, die Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen. Das ist deine Entscheidung, ob du sie triffst. Die kann dir keiner abnehmen. Die kann dir keiner abnehmen und wenn sie beten und fasten für dich. Die Entscheidung, Gott zu vertrauen, ist eine Saat, wo Gott eine bestimmte Ernte für aufgeht. Wenn du Gott nicht vertraust, wenn du deiner Stimmung nachgehst, hat das auch eine Ernte. Vertrauen und Freudlosigkeit passen nicht zusammen. Entscheide dich für Vertrauen und so wird Gott dir Freude schenken in allem Leid. Und Gott hat Freude versprochen und du darfst dich entscheiden und du musst dich entscheiden, dass du im Leid sagst, Gott, du hast mir Freude versprochen, mir mangelt es an Freude. Du musst dich entscheiden, das Gott zu bitten. Und das hat auch wieder eine Ernte. Negative Gedanken lassen uns altern. Da kannst du dich auch gut ernähren. Dann bist du trotzdem alt. Und die Gläubigen wurden mit Freude und dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist eben auch diese Freude. Ein fröhliches Herz tut dem Leib gut. Ein fröhliches Herz ist die beste geistliche Medizin. Herr, erfülle mich mit Freude, du hast es mir versprochen. Paulus und Silas, sie lobten und sangen im Gefängnis. Sie haben sich dafür entschieden. Freude ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn ich mich dafür entscheide, nimmt der Heilige Geist den Raum und schenkt uns Freude. Geht nicht, sagst du? Die Bibel zeigt, dass das gehen muss. Schwierig? Ja. Aber alles Schwierige muss das nicht manchmal erkämpft werden? Wo ist unsere Entscheidung dafür zu kämpfen? Immer wieder und immer wieder, bis es da ist. Diese beiden ersten Punkte habe ich jetzt ja nur angeschnitten. Da haben wir ja immer einen Vorteil, da haben wir irgendwie noch einen Zeitraum. Wenn ich jetzt entscheiden muss, meinen Job zu ändern, da liegen immer so ein paar Tage, das bewege ich, dann kann ich entscheiden. Oder auch, wenn ich jetzt hier eine Not habe, da bleibt das und ich kann mich entscheiden. Der Punkt 3, mir persönlich heute der wichtigste, vielleicht waren aber die anderen beiden Punkte oder einer davon sehr wichtig schon für dich, ist diese Entscheidungen, sind die Entscheidungen meine Reaktion. Meine Reaktionen sind Entscheidungen. Wie reagiere ich auf Alltagsdinge? Und da müssen wir mal ganz klar sagen, da sind wir selbst für verantwortlich. Und das hat mit enormem Wachstum zu tun. Wenn ich zum Beispiel in der Krankheit mich auf Gott verlassen muss, ist es ja auch irgendwie so eine Notwendigkeit, wer soll mir denn sonst helfen? Oder wenn ich Angst habe, eine große Entscheidung zu treffen, ob der Job richtig ist oder sonst was, da haben wir ja auch so ein bisschen Angst vor so großen Sachen. Da bitten wir ja schnell Gott auch mal. Aber der dritte Punkt, den ich habe, meine Entscheidung, wie ich auf bestimmte Alltagsdinge reagiere, auf ganz bestimmte. Wie ich auf Korrektur, Ermahnung, Kritik und Leitung reagiere. Interessant dabei ist, dass für manche, wenn ich jetzt sage, eine Aufforderung, ist für manche schon gleich eine Korrektur. Und für manche ist eine Korrektur gleich schon eine Kritik. Da könnt ihr euch einordnen, wo ihr wollt. Das hat etwas damit zu tun, mit unserem Charakter. Das hat was mit unserem Herz zu tun. Denkt dran, es geht darum, warum manche schneller wachsen als die anderen. Ihr müsst euch in Erinnerung rufen, du wirst nicht wie Paulus und Silas in der Verfolgung im Gefängnis sitzen können und singen, wenn du jetzt schon im Fleisch reagierst, wenn man dich korrigiert. Wenn dir irgendwas querläuft. Ist auch ganz logisch, wenn du da schon im Fleisch reagierst, wenn du da schon bestimmte Reaktionen hast, die dann eine bestimmte Ernte hast, die nicht im Geist sind, die nicht Gott will, da machen wir uns doch was vor, dass wir dann mal im Gefängnis bereit sind, die Gefängniswärter zu lieben und danach Because He Lives zu singen. Und das wird vergessen, Leute. Wir wollen sein wie Stephanus, wir wollen sein wie der, wir wollen das und das haben. Und dann kommen diese Sachen vom Chef. Warum sieht dein Schreibtisch so aus? Eine Ermahnung, warum kommst du wieder zu spät? Und wir entscheiden uns für unsere eigene Ehre. Denn hier steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und dann kommt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Im Alltag ist es so, dass dir jemand sagt, egal wer das ist, vielleicht der Chef, vielleicht die Eltern, vielleicht der Pastor und noch schlimmer, vielleicht dein Partner. Der hat ja am wenigsten Recht dazu. Wenn wir mal ehrlich sind, so denken wir ja ganz schnell. Da sagt dir jemand was, und das ist das, worauf ich hinaus will, was du nicht gerne hören willst. Mehr ist das ja nicht. Egal, was sie sagen. Aber das willst du nicht gerne hören. Da ist das dann um 7, dann ist das um 9:30, da ist das um 12, da ist das um 4:15. Dann kannst du gar nicht so schnell um Weisheit bitten, sondern du reagierst. Du entscheidest dich für diese Reaktion. Da ist ein Mensch, der macht dich auf etwas aufmerksam und in dir regt sich was. Ich glaube, wenn jetzt hier jeder, wenn einer hier nicht die Hand hebt und sagt, das hab, kenne ich nicht, das ist irgendwie, lebst du noch, würde ich dann sagen. Da regt sich etwas in dir, da kommt etwas hoch und das, was in dir hochkommt, kommt, wird ganz schnell zur Tat, zur Entscheidung. Manchmal ohne drüber nachzudenken. Es regt sich ein Widerstand in dir. Und hier steht, nicht nach eitler Ehre trachten, es geht plötzlich um deine Ehre. Um deinen Ruf und vor allen Dingen interessant, um deinen Ruf, den du für dich ausgesucht hast. Wenn dir hier jemand sagt, du, da mangelt's dir noch, oder hör mal, was ich dir noch mal sagen möchte, dann sieht der vielleicht etwas, dass dein Ruf, wie du noch um 7.15 Uhr gedacht hast, gar nicht so ist, wie er ist. Wir basteln uns unseren Ruf ja zurecht und dann kommt plötzlich jemand, das willst du nicht hören. Da geht es dir an deine Eitelkeit, an deine eitle Ehre. Ungerechtigkeit kommt hoch. Oder das Gefühl, übersehen zu werden. Schnell ist vergessen, dass wir eigentlich schon mal eine Predigt gehört haben von Jakobus, schnell zu hören, aber sehr langsam zum Reden. Und schon diskutieren wir, rechtfertigen uns um, wie man sagt, rechtfertigen, um im Recht zu sein. Ganz spannend ist, da haben wir doch vorher vielleicht gebetet, Herr, nimm mir meinen Stolz. Ganz spannend ist, dass man sogar gebetet hat, nimm mir meine Arroganz. Spannend ist, nimm mir meine Ungeduld. Ganz spannend ist, dass man vorher gebetet hat, mach mich demütig. Ganz spannend, ich will wachsen im Glauben. Aber gleichzeitig im Hinterstübchen haben, aber meinen Stolz will ich behalten. Wir malen uns schnell aus, was man uns sagen darf. Ich male mir dann aus, das und das, wenn man dir das sagt, kann ich ganz cool drauf reagieren. Kann ich ganz demütig drauf reagieren. Aber so bestimmte Sachen, da denke ich dann noch gar nicht dran. Und dann sagt man mir was und dann geht es um meine Ehre, um meinen Ruf. Und diese Regung in uns ist nichts anderes als der Stolz. Und der stolze Mensch, da sagt Jesus, da sagt Gott, den lehnt Gott ab, dem widersteht er. Wachstum liegt da dran, ob du Demut zulässt in den alltäglichen Dingen. Wie sieht so Stolz aus? Die Bibel sagt, das Wesen des Stolzen ist ein Narr, ein Dummkopf. Der Stolze übernimmt selbst, anstatt Gott die Dinge machen zu lassen. Er sät sein eigenes und er erntet somit auch sein eigenes. Der Stolze baut auf sich und übernimmt nicht wirklich für seine Entscheidungen, für seine Reaktionen die Verantwortung. Und somit tut er danach keine Buße. Aber Demut, Wachstum im Glauben kommt, wenn du versagt hast, dass du danach Buße tust. Bei den Menschen natürlich auch, die dir das gesagt haben, was du nicht hören wolltest. Den Hochmut haben wir von Adam geerbt. Der Stolz lässt mich denken, meine Sünde ist gering. Der Stolze dreht sich um sich selbst. Deshalb vergleicht der Stolze auch schnell. Sprichst du einen Stolzen an, möchtest ihm auf etwas aufmerksam machen, was er nicht hören willst, rechtfertigt er sich nicht, sondern es kommen ihm unheimlich viele Beispiele von anderen Personen auch in den Sinn. Die doch auch so handeln, weil ja seine Sünde auch so gering ist. Und wieder interessant und genau hat der manch anderer oder die meisten doch davor gebetet, bitte Gott, pass auf mich auf, dass Stolz keinen Raum in meinem Leben bekommt. Und ich sage dir, Gott erhört diese Gebete gerne. Und er ist dir sehr gerne behilflich dabei. Er macht das nicht, sondern er hilft dir. Und er hilft dir eben, um durch diese Umstände, durch diese Personen, Freunde, Feinde oder deine Ehepartner und viele noch mehr. Andersrum ist es auch so, wenn wir da Epheser weiterlesen, da steht in Kapitel 6, Vers 1, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das Ganze, was ich gerade gesagt habe, da sagt dir jemand was, was du nicht hören willst, das kannst du umdrehen, denn hier gleich danach kommt, wie gehst du damit um, du sagst jemand etwas und der hört nicht auf dich, wo du doch so geistlich bist. Denn hier steht, ihr geistlich seid, passt auf euch selbst. Das ist das Gleiche. Dann sagt man Leuten was und dann regt es in einem das hoch. Warum hört der nicht auf mich? Man spricht den ganzen Tag mit dem Menschen im Kopf und man entscheidet sich da auch schnell für den Hochmut. Und nochmal, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er was? Den gibt er Gnade. Wie oft betest du, Herr, gib mir Gnade? Die gibt er dir nicht, wenn deine Reaktionen stolz sind. Aber der gnadengesegnete Mensch, der hat Autorität bei Gott. Der steht im Glauben. Der hat Salbung in Gottesdiensten, in Gebeten. Du bist da die Summe deiner Entscheidungen, ob Stolz oder Demut. Es heißt ja auch nichts anderes, wenn Gott den Hochmütigen widersteht, dass der Teufel sehr gerne mit unserem Stolz spielt. Wir müssen wissen, es ist unsere Entscheidung, ob ich jetzt beleidigt bin. Es ist meine und deine Entscheidung, ob ich mich abgelehnt fühle. Es ist die eigene Entscheidung, ob ich jetzt plötzlich einsam bin. Ich kann mich um 11 gut fühlen, dann sagt David mir was, bin ich plötzlich 5 nach 11 einsam. Aber es ist meine Entscheidung gewesen. Es ist meine Entscheidung, ob ich mich ärgere oder ob ich es nicht tue. Und auch da, schwierig, ja. Aber Schwieriges muss erobert werden. dass du sagst, und ich will das nicht. Brauche ich manchmal Stunden für. Aber es ist die Saat, wo ich was Gutes für ernte, wenn ich da mich nicht drauf einlasse. Ich kann mich entscheiden, ob ich das alles, ob ich so reagiere oder ob ich mich dafür entscheide, dass ich sage, Herr, was willst du mir damit sagen? Und einfach mal zuhören, statt diskutieren. Einfach mal hinhören. Das Stille sein und Gott fragen, was willst du mir damit sagen? Was hast du zu verlieren? Vielleicht die Ehre. Aber Jesus sagt in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben? Und da hatten wir doch schon mal, dass man ohne Glauben Jesus gar nicht gefällt. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt und die Ehre, die vom alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Und in den allermeisten Fällen, sage ich dir, wenn du Gott fragst, was willst du mir damit sagen, merkst du hinterher auch deine Ehre, die du gedacht hast, die du da verdient hast. Die war es gar nicht. Und da kommt dann wieder Gnade rein. Und durch Gnade wachsen wir. Offenbarung 4, Vers 10, wahre Anbeter legen ihre Kronen nieder. Warum setzen wir uns so gerne unsere Kronen auf? Offenbarung 4, Vers 10 und 11. Du bist diese Summe dieser Entscheidungen. Reagierst du, entscheidest du in Demut oder in Stolz? In Stille und mal zuhören oder gleich, was dir dann kommt. Und am schlimmsten sind ja diese wunden Punkte, die dann einem wirklich noch wehtun. Wo du einfach denkst, nee. Mir hat jetzt auch jemand was gesagt, da habe ich immer wieder dem Herrn gesagt, okay, da danke ich dir für. Und fiel mir schwer, aber ich habe es immer wieder dem Herrn gegeben, weil ich sage, das will ich nicht. Ich will gar nicht, dass das sich in mich regt. Und ich weiß, da kommt nur so gute Saat raus, auch wenn es schwierig ist, das zu behalten, aber bloß nicht in die falsche Richtung. Und dann schaffen wir das eben auch in diesen alltäglichen Sachen, wo wir nicht erst um Weisheit bitten, wo man das merkt, dass es sich in einem bäumt, weil jemand einem was sagt, was man nicht hören möchte. Da sind wir die Summe dieser Entscheidungen, ob wir wachsen im Glauben oder nicht. Das ist der Alltag, das ist nichts Großes. Und wenn du da gelernt hast, in Demut zu reagieren, dann wirst du auch Gefängniswärter in Demut begegnen können. Der letzte Punkt ist der allerwichtigste. Da schlagen wir Lukas 19 auf. Alles das kannst du nur haben, wenn du denn Christ bist. Alles das, nur diesen Heiligen Geist, diese Weisheit. Niemand, der nicht Jesus begegnet hat, soll die Finger davon lassen. Der sollte nicht, wenn er Jesus nicht in seinem Herzen hat, kannst du ihn nicht für Entscheidungen und Weisheit bitten, denn du weißt gar nicht, wie er spricht. Du kannst das Reich Gottes überhaupt nicht erkennen. Und wer dann in Demut reagiert, die er ja aus sich gar nicht ist, der ist dumm. Denn ich habe ein Vertrauen. Ich brauche mich nicht rächen, weil ich sage, Gott, du machst das mit deinem Zorn. Aber ein Nicht-Christ kann das nicht. Auf wen verlässt er sich denn? Entweder auf irgendwelche Menschen oder auf sich. Und deshalb ist der Punkt 4 eigentlich der wichtigste. Die Geschichte kennen wir alle. Da ist jemand, der hat Entscheidungen getroffen, dass er Jesus kennenlernen würde. Lukas 19. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil, Errettung, widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus hat als allererstes eine Entscheidung getroffen. Zachäus hat eine Entscheidung getroffen, dass er unbedingt diesen Jesus treffen wollte. Er wollte diesen Jesus kennenlernen. Er begehrte, er hatte eine Sehnsucht nach diesem Jesus. Und Zachäus war kein beliebter Mensch. Zachäus hat die Leute übers Ohr gehauen. In Jericho, da waren viel mit Zoll und mit Steuern, wurde da geregelt. Und die Menschen mochten diese ganzen Zolleinnehmer nicht, weil die sie wirklich übers Ohr gehauen hatten. Und dieser Zachäus, obwohl er reich war, hatte er dann ja schon unter den Reichen sicher einen recht guten Ruf. Reiche haben meistens erstmal in der Gesellschaft eine Anerkennung. Aber Zachäus hat sich entschieden, ich will diesen Jesus kennenlernen. Zachäus hat sich entschieden, egal wie mein Ruf ist, ich gebe einen Preis, dass ich wirklich Jesus sehe. Ich kletter sogar auf einen Baum. Stellt euch mal vor, so der Bürgermeister hier von Iserlohn oder irgendein Staatsanwalt, der klettert dann auf einen Baum, weil er Jesus mal sehen wollte. Das zeigt schon von Demut. Eine Sehnsucht. Und er hat sich dafür entschieden, und obwohl wir hinterher lesen, die anderen haben wirklich gemeckert. Die haben da gelästert. Natürlich auch über Jesus. Der hat sich natürlich entschieden, Zachäus runterzuholen, in das Haus zu gehen. Aber die wichtige Entscheidung in unserem Leben ist, wirklich Jesus treffen zu wollen. Darauf ruhen die anderen Punkte alle drauf. Entscheiden, hast du dich entschieden, Jesus zu treffen? Wenn es nötig ist, auf einem Baum zu klettern, wenn es nötig ist, in dieser Gemeinde nach vorne zu gehen, wo sie alle gucken, wenn es nötig ist, zu Hause das zu bekennen, obwohl sie alle dann sagen, der tickt nicht richtig. Und wer sich entscheidet, diesen Jesus zu treffen, den übersieht Jesus nicht. Denn dazu hatte sich Jesus vorher entschieden, zu retten, was verloren ist. Und er sagt zu diesem Zachäus: Komm runter, schnell, ich will in dein Haus. Und Zachäus entschied sich, schnell die Tür aufzumachen für Jesus. Und dann hat sich Zachäus entschieden, sein Leben zu bereinigen. Und hat gesagt: Dies, Jesus, alles, was ich gemacht habe, das will ich wieder gut machen, so gut es geht. Aber auf gut Deutsch hat er gesagt: Aber ich entscheide mich, mit dir zu gehen. Das ist die wichtigste Entscheidung. Und wenn du die hier, der du hier sitzt, noch nicht hast, dann hat diese Entscheidung, die du noch nicht getroffen hast, auch eine Ernte. Die Ernte heißt, dass du verloren bist in Ewigkeit. Verloren, dann kann ich dir sagen, nutze diese Welt hier noch aus, du wirst es nie wieder so gut haben wie in dieser Welt. Nach dem Leben hat Jesus gesagt, wenn wir uns entscheiden, ist die Ernte für Jesus, mit ihm zu gehen, ist die Ernte der Himmel. Vergebung der Sünden. Entscheiden wir uns nicht für Jesus, ist die Ernte eine ewige Verlorenheit in der Verdammnis. Das ist nicht meine Saat und Ernte, sondern Jesus Saat und Ernte. Hast du Jesus in dein Haus reingelassen? Hast du Jesus gesagt, komm in mein Haus? Ich begehre dich, dass du in mein Haus kommst. Und wenn er dich trifft, wird es immer eine Ernte sein, dass du weißt, dass du schuldig warst. Wenn du das nicht hast, wenn du nicht sagst, schuldig, wenn du nicht Vergebung für dich brauchst, andere um Vergebung bitten möchtest und dein Leben bereinigen musst, dann ist Jesus nicht wirklich in dein Haus eingekehrt. Die wichtigste Entscheidung. Danach haben wir jemanden, dem wir um Weisheit bitten können, wenn sich das Leben verändert. Danach haben wir in Krankheit und Not jemanden, der uns trotzdem Freude schenken kann. Danach haben wir jemanden, der uns hilft, dass wir Demut mehr lieben als Stolz, dass wir unseren Ruf nicht brauchen, sondern den guten Ruf bei ihm. Was für eine Freiheit. Ich möchte beten, aber ich möchte auch, wenn da jemand ist und du sagst, diesen Jesus, wo du von erzählt hast, dass ich dann diese anderen Punkte als Vorteile habe, nur mal die. Ich könnte jetzt stundenlang dir erzählen, was das für Vorteile hast. Wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest und sagst, komm in mein Haus, dann bitte ich dich, komm nach vorne, wir beten für dich. Aber wenn du auch weißt, dass du um 7:15 falsch reagierst und um 5:00, und obwohl du für Demut gebetet hast, wenn dir jemand etwas sagt, was dir nicht passt, dass du noch merkst, da entscheidest du dich für das Falsche. Den Stolz kannst du da nur niederlegen, indem du demütig bist und dich beugst und sagst, das will ich nicht mehr, Herr. Das will ich nicht mehr, pass auf mich auf. Und ich sage dir, Gott hört diese Gebete und er ist dir sehr behilflich, dass er das erprobt. Aber dass der Heilige Geist dich daran erinnert, rechtfertige dich nicht, diskutiere nicht, höre hin, frage den Herrn, was hast du mir dazu sagen? Herr Jesus, und so bete ich wirklich, danke dir, Herr, dass du bei Zachäus in das Haus gekommen bist, bei einem Sünder, bei jemandem, Herr, der die Welt dachte, das ist ein Drecksack. Ich danke dir, dass der Geist Gottes bei jedem auch gleich ist, dass du bei jedem den gleichen Wachstum geben kann, egal welche Kultur, welche Hautfarbe, ob jung und alt, Herr. Wenn man dir begegnet ist, so haben wir alle die gleichen Möglichkeiten, in dir zu wachsen. Aber Herr Jesus, ich bete, dass du hier in dem Herzen jetzt wirklich Herzklopfen schenkst, dass Menschen dir begegnen wollen, dass sie dich begehren, dich zu sehen. Dass du wirklich kommst in deren Herzenshaus, dass du ihnen zeigst, Herr, wie viel Liebe du hast und dass aus dieser Gnade und Liebe, Herr, sie ihr Leben bereinigen möchten. Und wenn dich das betrifft, ob jung oder alt, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du dich entscheiden. Es ist deine Entscheidung und es wird eine Ernte haben. Herr Jesus, aber da, wo Menschen auch gemerkt haben, Herr, dass sie gebetet haben, Herr, dass du ihnen hilfst, ihren Stolz, ihre Arroganz, ihre Rechthaberei, das alles doch, Herr, dass du es ihnen wegnimmst und dass sie es vergessen haben in ihren Entscheidungen 10-mal am Tag, 15-mal am Tag. Herr, und wenn sie da Hilfe brauchen von dir, Herr, so gibst du auch gerne. Herr, und so bete ich auch, Herr, wer da wirklich Not hat, Herr, dass du kommst mit deiner Güte und Gnade. Wenn du da Gebet brauchst, so kannst du auch nach vorne kommen.